HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Also ich denke, das Paket insgesamt macht auf jeden Fall Sinn. Ob es den Wumms auslösen wird, den Herr Scholz sich und wir uns alle wünschen, ist doch fraglich.
Ich will jetzt nach Tonschuh gucken, aber dann auch wieder raus.
Hagebutten, TMHDJ.
Quali gut, ja.
Brauner Bär.
Richtig gutes Zeug. Kennt ihr Matrix, geiler Film. Hat mir wirklich gut gefallen.
Es macht keinen Spaß zum Einkaufen zu gehen. Gerade mit der Maske, das ist schrecklich.
Die zentrale Maßnahme, über die wir heute entschieden haben, ist die Senkung der Mehrwertsteuer.
Es ist höchst fraglich, ob der gewünschte Erfolg damit erreicht wird, dass nämlich tatsächlich der Konsum angekurbelt wird.
Richtig gutes Zeug, richtig.
Mega schwer zu kriegen, wirklich schwer zu kriegen.
Richtig gutes Zeug.
Im Prinzip machen wir im Moment ein Stück weit genau das Gegenteil von dem, was ja sonst der Schwerpunkt meiner Arbeit ist, nämlich den Kunden ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten.
Wir kaufen nicht mehr so viel. Ja,
man hat jetzt mehr Geld im Portemonnaie. Und trotzdem kauft man nicht.
Wenn die Corona-Krise die Wirtschaft schlimmer trifft als befürchtet, dann ist jetzt klar, wer schuld sein wird. Wir. Die Bundesregierung hat ja alles getan, um uns entgegenzukommen. Die Kaufprämie für Elektroautos erhöht und sogar die Mehrwertsteuer um 3 Punkte gesenkt. Aber statt jetzt drauf los zu konsumieren, um die Lücken im Bruttosozialprodukt wieder zu füllen, halten wir uns zurück. Gut, viele sind angesichts von drohender Arbeitslosigkeit oder dem völligen Verlust von Einkommen gerade nicht in der Lage, ein Elektroauto zu erwerben. Und die Mehrwertsteuersenkung kommt ja erst im Juli. Da warten wir vielleicht einfach nur, um dann umso triumphaler zuzuschlagen. Aber es könnte auch sein, dass die Konsumbereitschaft durch die Krise grundsätzlich gelitten hat. Die einen können nicht mehr konsumieren. Die anderen wollen vielleicht nicht mehr. Konsumverzicht gilt ja schon länger als Mittel gegen Klimawandel und Ressourcenverschwendung. Warum nicht jetzt einsteigen in den Ausstieg? Weil unser Wohlstand, die Wirtschaft und sogar unser Gesundheitssystem eben auch am Konsum hängen, lautet eine Antwort. Muss das so bleiben? Oder sollten wir jetzt nicht nachdenken, sondern einfach kaufen, was das Zeug hält, um unsere Welt zu retten? Darf es ein bisschen mehr sein? Mit Konsum aus der Krise, so haben wir unsere Sendung heute überschrieben. Und was machen wir zuerst? Na klar, wir gehen einkaufen. Und zwar auf Mittelhessens Einkaufsmeile Nummer 1. Das ist der Seltersweg in Gießen. Eva Rösler war dort, aber die Atmosphäre ist in diesem Jahr ganz anders.
Was hier gerade so sprudelt, das ist eines der Wahrzeichen auf dem Seltersweg, der Kugelbrunnen. Und sobald es warm ist, spritzen sich hier normalerweise Kinder nass, meistens noch ein Eis auf der Hand. Und die Eltern sind mit Einkaufstüten bepackt drumherum. In Corona-Zeiten allerdings ein ziemlich seltenes Bild. Das Kaufverhalten hat sich verändert und auch die Einstellung zum Konsum. Zum Beispiel bei Ute Dietz aus Gießen.
Für mich ist dieses Jahr eine Auszeit. Ich bin keine Schnäppchenjägerin mehr, kaufe nur, was ich nötig brauche. Ja, ich konzentriere mich auf das Notwendige.
Also bewusster einkaufen und sich an den neuen Dingen erfreuen. Diesen Eindruck hat auch Sena El-Jaran.
Können Sie sich bitte einen Korb nehmen?
Sie arbeitet im Papierfachgeschäft Punkt und Strich am Ende des Selterswegs.
Also tatsächlich haben wir es auch gehört. Also die Leute kommen rein und sagen, oh, wir sind so glücklich, dass sie wieder aufhaben und es ist so toll und es geht uns so gut, weil sie einkaufen können.
Aber auch hier Mundschutzpflicht. Ein Korb pro Kunde und nur 9 Menschen auf einmal im Geschäft. Ladenbesitzer Stefan Bierling bemerkt da ganz klar eine Veränderung im Kaufverhalten.
Also nach meiner Ansicht nach hat sich die Verweildauer der Kunden beim Stöbern im Laden oder beim Aufenthalt im Laden hat sich verringert. Man ist ja froh, wenn man rausgeht aus dem Laden und reißt sich die Maske runter. Das ist halt so.
Ja, und so ist es tatsächlich. Treten die Kunden vor das Geschäft, kommt als erstes der Mundschutz runter. Endlich wieder frei atmen. Und dieses umständliche Masketragen ist für ziemlich viele dann doch ein echter Einkaufskiller.
Früher sind wir hier samstags immer so ein bisschen rumflaniert. Das hat sich erübrigt, mehr oder weniger, weil das einfach weniger Spaß macht, ja, mit den Masken und dem Abstand.
Es macht keinen Spaß, zum Einkaufen zu gehen. Gerade mit der Maske, das ist schrecklich. Kriegt keine Luft, schwitzt man so.
Also es macht im Grunde genommen nichts aus, aber es ist einschränkend und ich finde es für mich jetzt einengend.
die Maske. Wir tragen sie mit Fassung, denn sie hilft ja erwiesenermaßen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Aber wir tragen sie eben nicht gerne. Und sie macht Einkaufen momentan nicht gerade zu einer vergnüglichen Angelegenheit. Die Verkäuferin versteht einen kaum durch den Stoff hindurch. Man selbst versteht die Verkäuferin nicht. Man kann auch nicht wirklich entspannt schlendern. Ständig muss man auf Abstandsmarkierungen achten. Und warum überhaupt ein neues Outfit kaufen, wenn man im Homeoffice doch sowieso hauptsächlich die ausgewaschenen Uralt-Lieblingsklamotten trägt? Dr. Hans-Georg Häusel ist Psychologe und Dozent an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und Neuromarketing-Experte. Guten Abend, Herr Dr. Häusel.
Guten Abend, Frau Renk.
Vom Erlebnis einkaufen spricht die Werbung ja oft. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ist es nur die Maske, die uns das Erlebnis nimmt?
Ja, es ist natürlich die Maske als sichtbares Zeichen. Wir haben das ja gerade in dem Beitrag gehört. Die Leute fühlen sich eingeschränkt, es ist schwierig. Aber es ist natürlich auch noch die Gesamtstimmung, die so ein bisschen auf der Republik lastet. Das Coronavirus macht ja ein bisschen Angst, auch wenn es jetzt besser ist. Und wir wissen natürlich aus der Psychologie, wenn Menschen in Angst und Sorge sind, dann sind sie nicht in der Laune, um das Geld mit großen Händen auszugeben.
Diese Laune, wenn wir das Geld mit großen Händen ausgeben, das ist eine Laune, wenn wir rumschlendern und uns inspirieren lassen. Inspirational Shopping nennen Sie das. Was braucht es dafür?
Also es braucht zunächst Freiheit. Also dieses Gefühl, ich kann selbst entscheiden, ich habe Zeit, es ist eine angenehme Atmosphäre und ich bin nicht eingeschränkt. Und das ist ganz wichtig, dieses Gefühl der Freiheit. Ich habe Zeit, ich kann gucken, alles ist fröhlich um mich herum, alles guckt fröhlich. Das ist alles die Stimmung, die ich brauche, damit mein Geldbeutel hochgeht. In dem Moment, wenn ich aber eingeschränkt werde, wenn ich auch so ein Stück weit kontrolliert werde, wenn ich nicht mehr richtig atmen kann, dann kommen unangenehme Gefühle auf in unserem Gehirn, das sogenannte Schmerzzentrum, das dann so ein bisschen aktiv wird. Und dieses Schmerzzentrum sagt dann immer, geh raus aus der Situation, such dir eine bessere Situation. Und das ist genau das, was natürlich der Handel nicht haben will, Frau Renk.
Und es ist eben auch nicht die Maske allein, die uns da hindert, denn wir können einfach nicht so richtig optimistisch in die Zukunft gucken. Corona ist ja noch nicht weg, auch wenn es jetzt ein bisschen besser geworden ist, wir schöne Lockerungen haben. Aber was macht dieser pessimistische Blick mit uns im Hinblick auf den Konsum?
Ja, wir sind ja vorsichtig. Wir wissen ja nicht, was alles passiert. Das heißt, auf der einen Seite ist es die Sorge um die eigene Gesundheit, die ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Aber es gibt ja viele Auguren, die sagen, der Euro geht in die Binsen, wir stürzen in eine Wirtschaftskrise herein. Wir erleben natürlich auch Kurzarbeit um uns herum. Viele, deren Beschäftigung weg ist, weil sie in bestimmten Branchen, denken Sie an Künstler, denken Sie an viele Selbstständige, denen geht es ja auch wirtschaftlich nicht gut. Und in dem Moment, wenn ich also diese wirtschaftliche Sorge habe, da wäre ich blöd, wenn ich mein Geld raushaue, sondern dann sage ich, die wenigen Groschen, die mir noch bleiben, die behalte ich jetzt und gebe fürs Allernotwendigste, vor allem natürlich für Essen und Trinken oder sowas aus. Aber die neue Bluse, was weiß ich, der neue Kopfhörer oder sowas, das ist einfach weniger drin im Moment.
Man kann sich mit einem Einkauf belohnen, also sowas fällt jetzt sowieso eher flach. Man kann sich aber auch durchaus trösten und ein bisschen Trost können wir ja gerade sehr brauchen, oder?
Ja, dieser Trostkauf, der findet natürlich nur bei ganz persönlichen Erlebnissen statt. Irgendjemand hat mich blöd angeguckt, es ging mir gerade mal am Tag nicht gut. Dann kaufe ich manchmal ein, um aus dieser leichten Depression rauszukommen. Das funktioniert aber bei so generellen Stimmungslagen, wie wir es jetzt bei dieser Corona-Krise haben, nicht. Weil das ist nicht ein individuelles Schicksal, das ich auf mich zuschreibe, sondern da bin ich eigentlich ausgeliefert und da weiß ich, da hilft der Kauf auch nicht viel rauszukommen, denn morgen ist es ja noch da. Und bei diesem Frustkauf weiß ich, wenn ich jetzt was kaufe, geht es mal eine halbe Stunde später gut und das Ding ist weg. Aber das ist ja bei der Krise nicht.
Wir mussten viel Zeit zu Hause verbringen in den letzten Monaten. Da wollte man sich schön machen. Auch Gartenzubehör hat sich sehr gut verkauft. Die Baumärkte waren durchaus voll. Also es wurde schon konsumiert. Wie bewerten Sie diese Art von Konsum?
Ja, natürlich. Man wurde ja wieder auf die eigene Höhle, sage ich mal, zurückgeworfen. Das heißt, also man hat seine eigene Höhle, sein eigenes Haus gesehen und hat gesehen, was es alles zu tun ist, um es schön zu machen. Und das Haus, das darf man nicht vergessen, ist ein Symbol für Schutz und Sicherheit. Und alles, was ich in mein Haus reinstecke, im Garten, im Haus selber, hilft meinem Gefühl nach Schutz und Geborgenheit und nach Sicherheit, dieses Gefühl zu verstärken. Das ist genauso ein bisschen eine Gegenreaktion gegen die Angst, die draußen in der Umwelt herrscht. Und diese Dinge gehen. All diese Güter aber, die eher draußen stattfinden, wir haben es im Beitrag gehört, nämlich neue Mode, die möchte ich ja irgendwo zeigen, aber was mache ich da damit, wenn ich im Homeoffice oder sowas sitze? Diese Lustartikel, die gehen deutlich zurück, die werden weniger gekauft.
Dieser Verzicht, den wir da alle gerade üben oder zumindest geübt haben, wird der langfristig auch unser Einkaufsverhalten verändern?
Also das glaube ich nicht. Der Mensch ist auf Belohnung aus und wenn der dunkle Schleier von Corona weggezogen ist und die Wirtschaft wieder losfährt und wir wieder in die Vor-Corona-Zeiten reinkommen, kommt sicherlich auch wieder die Lust am Einkaufen. Die Frage ist natürlich, ob der stationäre Handel hundertprozentig davon profitiert, denn viele Menschen haben ja in Zeiten Corona sehr viel häufiger im Online reingekauft und diese Online-Gewohnheit, die wird sich sicherlich noch ein bisschen verstärken. Das heißt, dass der stationäre Handel ist eigentlich der Verlierer von der Corona-Krise, auch nach Krisenzeiten.
Darüber werden wir in der Sendung noch sprechen. Dr. Hans-Georg Heusel, vielen Dank. Ein Einkauf kann glücklich machen oder sogar ein bisschen trösten, allerdings nur über individuelles Leid hinweg, wie wir gerade gehört haben. Und in einer Krise bietet das neue Kleid eben keinen Trost. Ein Einkauf kann auch ein ganz schreckliches Erlebnis sein, wenn man einfach nicht das Richtige findet, wie Cindy aus Marzahn.
Habe ich mir gedacht, okay, vielleicht muss ich mir mal noch ein sexyeres Outfit kaufen. Habe gedacht, gut, kaufst du mal ein Abendkleid. Ich in das Kaufhaus meines Vertrauens. Ich meine, manche werde ich ja nicht mehr reingelassen. Und schlawenze so lang und merke, dass ich von der Seite so beobachtet werde und spürte irgendwann diesen eiskalten Atem. Irgendwann habe ich auch gerochen. Natürlich kein attraktiver Verkäufer. Nee, wäre ja Quatsch. Eine Verkäuferin steht irgendwann vor mir, 1,38 hoch wie ein Tischtennisball. Blaugraue Haare, schwarze Polyesterhose, hautfarbene Bluse, in die Hose steckt, schwarzer Gürtel, goldene Schnalle. Kann ich Ihnen helfen? Ich sage, nee, ich suche nur ein Kleid, alles ist schön. So große Kleider haben wir hier nicht. Ich sage, Entschuldigung, Sie kennen meine Größe. Aber so große Kleider haben wir. Ich sage, Entschuldigung, Sie kennen meine Größe nicht und außerdem ist heute kein schöner Tag zum Sterben. Große Kleider, ich sage Entschuldigung, ich habe Größe 38. Auf einer Seite. Aber so große, ey, ich hab die genommen, hab die geschüttelt, hab die angebrüllt, ich weiß, dass ich fett bin und ich weiß, dass ich scheiße aussehe, ich will nur ein Kleid, bitte. Bin jämmerlich zusammengebrochen, hab so geweint, da streichelt sie mir über den Kopf und sagt, gehen Sie in die Etage höher, hier ist die Kinderabteilung.
Cindy aus Marzahn beim Kleiderkauf. Darf es ein bisschen mehr sein? Konsum gegen die Krise. HR2 Kultur, der Tag. Der Konsum ist keine rein individuelle Angelegenheit. Wenn alle mit dem Nötigsten zufrieden sind, wenn nur Neues gekauft wird, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, dann funktioniert unser System nicht. Wir leben im Kapitalismus. Wir brauchen Wachstum, mehr Ausgaben, mehr Gewinn. Deshalb beinhaltet das Konjunkturpaket, das gerade verabschiedet wurde, eben auch Kaufanreize. Ob das wie geplant funktionieren wird, das weiß man noch nicht. Aber der Finanzminister, der so gerne vom Wumms spricht, hat es im Gefühl. Das berichtet jedenfalls unsere Berlin-Korrespondentin Sabine Müller.
Finanzminister Olaf Scholz, der Mann, der tagtäglich mit nüchternen Zahlen operiert und der das Etikett des roboterhaften Scholzomaten immer noch nicht komplett abschütteln kann, dieser Olaf Scholz entwickelt gerade Gefühle, feste Gefühle, dahingehend, wie gut die geplante Mehrwertsteuersenkung und die Kaufprämien für E- und Hybridautos wirken werden.
Ich sehe auch überall schon Erörterungen, zum Beispiel was Autos betrifft, wie viel das billiger wird durch die Mehrwertsteuersenkung, was denn noch unsere Elektromobilitätsprämien und die Prämien für Hybride ausmachen, wie man sich das dann alles zusammenrechnen kann und was jetzt ein super Deal ist. Und deshalb habe ich das ganz feste Gefühl, dass das auch tatsächlich so stattfinden wird. und dass es überall Preissenkung geben wird.
Die Mehrwertsteuersenkung ist das Kernstück des riesigen Konjunkturpakets. Vor allem sie soll den Konsum kräftig ankurbeln. Ein halbes Jahr lang 16 statt 19%, 5 statt 7 im ermäßigten Satz. Wer die Großanschaffung Auto plant, soll damit gelockt werden, dass die Kaufprämie für E- und Hybridautos auf bis zu 6.000 Euro verdoppelt wird. Olaf Scholz schwärmt von Konsumanreizen auch für Küchen, Urlaubsreisen oder Fahrräder. Und Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet mit Blick auf nachhaltige, langlebige Konsumgüter, die man nicht jede Woche kauft,
dass es gerade dort zu einer segensreichen Wirkung kommen wird.
Aber nicht nur Olaf Scholz hat ein festes Gefühl, auch Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat es. Es ist allerdings kein positives.
Ich bin sehr sicher, dass zum 1. Juli weder die Preise für Brot, Butter oder Zeitung sinken werden. Dafür aber wird es bei den ganz Großen einen Mitnahmeeffekt geben. Konzerne wie Amazon werden davon profitieren. Deshalb, es ist ein Porsche-Rabatt.
Denn den Porsche kann man sich entweder leisten oder nicht. Da spielt die gesenkte Mehrwertsteuer bei der Kaufentscheidung wohl eine eher untergeordnete Rolle, ist aber ein nettes Extra. Ob sich dagegen die etwa 7 Millionen Bürger, die in Kurzarbeit sind, neue Autos und Küchen kaufen, weil die Mehrwertsteuer sinkt? Fraglich. Aber im Kraftpaket, wie die Union das Konjunkturpaket liebevoll nennt, ist ja doch mehr drin. Der Familienbonus ist bares Extrageld auf die Hand. 300 Euro für jedes Kind, ausgezahlt in 2 Raten im September und Oktober.
18 Millionen Kinder und Jugendliche natürlich, die unterstützt werden mit einem Konjunkturimpuls, der die Kaufkraft stärken soll.
Nicht nur Familienministerin Franziska Giffey hofft, dass die Kinder bzw. die Familien das zusätzliche Geld gleich fleißig ausgeben. AfD-Chef Jörg Meuthen schaut auf die Gesamtpläne und fürchtet, das Ganze wird sich als kurzes Strohfeuer entpuppen.
Und wie das mit Strohfeuern ist, das verpufft ganz schnell. Das wird die deutsche Wirtschaft nicht in Schwung bringen.
Wirtschaftsminister Altmaier verspricht, alles zu tun, damit die Dynamik eben nicht verpufft. Wäre ja auch zu schade, wenn sich Olaf Scholzens wunderbar feste Gefühlsregung als trügerisch herausstellen würde.
Konjunkturimpulse aus Berlin. Eine Mehrwertsteuersenkung bringt mich noch nicht in einen Laden. Aber was könnte es noch sein? Beziehungsweise bringt überhaupt noch irgendetwas Menschen in einen Laden über den Supermarkt oder den Bäcker hinaus? Es klang ja schon an, der stationäre Handel ist der große Verlierer. Professor Dr. Peter Fischer ist Werbepsychologe an der Hochschule für angewandtes Management in München und er macht sich ständig Gedanken darüber, wie Konsum gefördert werden kann. Guten Abend, Herr Professor Fischer.
Ja, hallo, guten Abend. Schöne Grüße aus München.
Was uns auf den Plakatwänden und Werbeflächen entgegenblickt, das zeigt uns immer auch ein bisschen, wo wir gesamtgesellschaftlich gerade stehen. Eine Zeit lang gab es Botschaften wie "Wir halten zusammen" und "Danke für Ihre Unterstützung". Botschaften, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken sollten. Kaufen ging ja nur im Supermarkt. Jetzt soll wieder gekauft werden. Was sagen die Marketing-Experten? Wie schafft man Konsumanreize?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass nach diesem Restart, nach der Corona-Krise, die wir jetzt haben mit dem Lockdown und was jetzt kommt, ich glaube, die Firmen, alle Firmen draußen, auch der stationäre Handel, muss einfach lernen, dass es eben nicht nur ein Neustart ist. Es ist kein Restart im Computer hochfahren, sondern ich brauche ein neues Computersystem. Das heißt, alle werden den Konsum unter, sagen wir mal, veränderten Bedingungen lernen müssen. Es ist viel Improvisation wird dabei sein. Wir müssen loslassen von alten Routinen und das, was wir gelernt haben.
Aber der Handel macht genau das. Er greift zurück auf das, was er gelernt hat, versucht jetzt mit Rabatten die Kunden zu locken. Ist das der richtige Weg?
Nein, also ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Und ich glaube auch, dass diesen Fehler eben nicht nur der stationäre Handel macht, sondern ich denke, man muss in Zukunft, was man eigentlich schon immer machen sollte, und das jetzt Corona der Brandbeschleuniger war, man sollte in Zukunft diese Kaufanreize, die man da in der Werbung setzen kann, das funktioniert nicht so automatisch. Wir haben ja vorhin schon gehört, die Menschen haben Angst, die Menschen sind aufgrund vom Arbeitsplatzverlust zurückhaltend und so weiter und so weiter. Also der Gedankengang, mein Tipp für Händler, für den stationären Handel ist, ich habe da immer so einen kleinen Satz, die sollten sich überlegen. Also erstens, welche Ereignisse, das können die Pandemie sein, das kann Corona sein, das können aber auch Megatrends sein, das kann der Klimawandel sein, führen bei uns Konsumenten und Konsumentinnen zu neuen Problemen, Lücken, Fragen, Wünsche, deren Lösung jetzt das Angebot des Anbieters ist und der Konsument auch da bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das heißt, ich muss also jetzt als Händler, muss ich mir überlegen und sagen, naja, in der jetzigen Situation, was sind denn die Probleme, die Fragen, die Wünsche der Konsumenten. Und wie wir schon vorhin sehr interessant gehört haben, die Leute haben eben Angst. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist eben nicht ein Rückkehren in die alten Mechanismen und sagen, kommt alle rein und kauft jetzt fleißig und es gibt Rabatte und, sondern die Leute haben, wie wir es schon gehört haben, Angst. Das heißt, ich muss mir jetzt wirklich überlegen, wie kann ich diese Angst bekämpfen als Händler? Wie kann ich Sicherheit, wie kann ich Vertrauen vermitteln, wie kann ich Vertrauen aufbauen und vor allem mit welchen Produkten, das haben Sie mich ja gefragt, mit welchen Produkten und Dienstleistungen kann ich denn Leute überhaupt noch zu mir in den Laden ziehen?
Aber
und
wie mache ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Sportartikelhändler bin? Was kann ich da gegen die Angst der Menschen machen?
Naja, ein Sportartikelhersteller ist ein schönes Beispiel. Ich arbeite sehr recht viele Sportartikelhersteller. Das große Problem ist, dass die Leute sich halt, was vorhin schon angesprochen wurde, sich gar nicht mehr in den Laden reintrauen. Das heißt, dieses Shoppen, das man so gewohnt ist, das Rumschnüffeln, die Impulskäufe, die fallen weg. Also werden die Leute gezielt in den Laden kommen oder ich muss sie eben gezielt in den Laden kanalisieren. Und zwar mit Themen, die jetzt interessant sind. Also ein schönes Beispiel. Stellen Sie sich vor, wir wollen jetzt alle in Urlaub fahren. Jetzt trauen wir uns ja nicht in Urlaub fahren. Jetzt sagen wir, jetzt bleiben wir zu Hause. Das heißt, es sind auch bestimmte Budgets übrig. Aber wir wollen sicher. Wir wollen auch nicht fliegen. Also werden viele Leute sagen, naja, dann machen wir halt Sportarten, die ich alleine machen kann. Individualsport, die ich mit meiner Frau machen kann, die ich in einer kleinen Gruppe machen kann. Mountainbike fahren, E-Bike fahren. Also all diese Sportarten, die stehen jetzt im Vordergrund, die relativ sicher sind. Und da muss ich eben als Händler mir überlegen, was brauchen die Leute, was suchen sie. Und das sind genau die Dinge, die sie halt jetzt momentan suchen. Und die muss ich im Vordergrund stellen. Und da brauche ich gar nicht mit Rabattschlachten anfangen, weil dazu sind die Leute bereit, weil es Problemlöser sind für sie, auch viel Geld auszugeben. Schauen Sie sich an, was so ein E-Bike kostet. Die gehen bei 3.000 bis 5.000 Euro. Das ist also kein Schnäppchen. Da kann ich nicht einen reinlocken. Und die Leute, die das so verkaufen, stelle ich auch fest, die müssen die Leute gar nicht reinlocken. Die sagen, hallo, wir haben dessen das, was ihr jetzt sucht.
Ja, aber jetzt setzen Sie ja voraus, dass da schon Menschen sind, die ein Kaufinteresse haben und dann eben ganz genau gucken, wo können sie das erwerben, was sie haben möchten. Aber was mache ich denn, wenn Leute jetzt gar keinen Kaufimpuls verspüren? Die muss ich ja erstmal locken.
Ja gut, also das, was ich jetzt beschrieben habe, ist, wenn die Leute schon Interesse haben, da spricht man von Pull, das heißt, sie suchen hauptsächlich im Internet, um die Leute anzuschubsen und zu sagen, hey, hast du schon mal überlegt, du fährst dieses Jahr nicht in Urlaub, jetzt bleibt dir viel Geld übrig, hast du nicht Lust für dich und für deine Frau so Mountainbikes, elektrifizierte zu kaufen, dann könnt ihr um den See fahren und in die Berge fahren. Dieses Anschubsen, das kann ich natürlich über Social Media und über digitale Medien heute sehr, sehr, sehr gut machen. Ist aber leider auch ein großes Problem für den stationären Handel, weil der stationäre Handel es in den letzten Jahren eben, da muss man leider sagen, verpennt hat. Und deswegen auch, das zeigte der Lockdown, komplett den Dialog zu den Kunden verloren haben. Ja, also für dieses Anschubsen, was Sie angesprochen haben, gibt es heute unterschiedlichste digitale Medien. Social-Media-Kanäle bieten sich an. Und da muss ich eben versuchen, diese Wege zu gehen. Ja.
Aber da ist das Internet dann auch wieder im Vorteil. Welche Rolle spielt im Marketing eigentlich die Verantwortung für den Planeten? Wir wissen ja alle, dass wir nicht endlos so weitermachen können, dass wir nachhaltiger produzieren und konsumieren müssen. Und die Werbung hat ja auch Macht.
Ja, das ist richtig. Also, da würde ich jetzt in die Glaskugel gucken, um da seriös etwas prognostizieren zu können. Aber wir werden uns alle damit auseinandersetzen müssen oder uns die Gedanken machen, sowohl als Konsument als auch als Verkäufer. Was hat dieser Lockdown und was macht dieses Corona, das uns ja noch fest im Griff hat, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und es gibt halt unterschiedliche Zukunftsszenarien. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, das ist so die Hoffnung. Naja, vielleicht entwickeln wir, haben wir gelernt alle, sind so eine bisschen resiliente Gesellschaft. Das heißt, die Selbstreinigung der Märkte, wir kaufen wieder regionale Produkte, wir sind sehr, sehr nachhaltig. Wir wollen, es kann schon sein, dass bestimmte Dinge jetzt vielleicht eben auch durch diesen Brandbeschleuniger Corona, das sieht man ja, wenn Sie sich die Urlaubsgebiete anschauen, das Wasser ist sauberer geworden, da jetzt, wo die Leute nicht mehr so viel Auto gefahren sind, die Luft ist besser. Das heißt, oder ich hoffe, dass wir auch aus dieser Krise ein bisschen was als Gesellschaft gelernt haben und dass da auch ein bisschen was an Wir-Kultur, an Solidarisierung, auf Rücksicht des Planeten bleibt. Aber
ich bin ein Blick in die Glaskugel, wie Sie sagen.
Ja, ich bin jetzt Psychologe seit 30 Jahren und ich kenne auch den Menschen. Und was der Herr Häusl vorhin gesagt hat, da werden einige Dinge in Zukunft auch wieder ein bisschen verpuffen. Ja, also wenn das alles wieder nachlässt und wenn Corona hoffentlich der Virus irgendwann verschwindet oder beherrschbar ist, dann sind halt die Menschen auch so oder wir Menschen, dass wir dann relativ schnell auch wieder in unsere alten Strukturen zurückfallen und sagen, jetzt fliegen wir wieder, jetzt können wir wieder fliegen, wir werden wieder Kurzflüge innerhalb von Deutschland machen, wir werden am Ballermann fliegen, wir werden...
Ja, dann sind wir wieder nicht nachhaltig. Ne? Vielen Dank für diese Einschätzungen, Professor Dr. Peter Fischer, Werbepsychologe, ein Mann vom Fach. Was bringt uns zum Konsumieren? Ja, Werbung funktioniert, nicht nur bei Caroline Kebekus.
Die Welt ist ja voller verrückter Dinge und die meisten davon kann man online irgendwo kaufen, oder? Ey, wie viel Schrott ich schon online gekauft habe, nur weil ich die Werbung einmal zu oft auf Instagram gesehen habe. Die kriechen einem irgendwie ins Unterbewusstsein mit dem Scheiß, oder? Ich bekomme so ein bestimmtes Kleid 80.000 Mal bei Instagram angezeigt, bis ich denke, ja, ist ja gut, ich kaufe es, ich brauche das Kleid jetzt. Und dann bestelle ich das und irgendwann kommt so ein Paket aus China und dann sieht man, ah, es besteht aus reinem atmungsaktivem Plastik mit coolen Applikationen aus Asbest. Toll. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Frauen sind besonders anfällig für solche Werbung, oder? Weil wir dann immer denken, wenn wir was oft genug sehen, dann denken wir, ich muss es haben. Ja, ich habe es jetzt sehr oft gesehen, darum muss ich es haben. Sonst hat es eine andere Schlampe und sieht besser aus als ich. Mein Schatz, gib es mir, mein Schatz. Aber das liegt vielleicht auch einfach in unseren Genen. Weil wir Frauen, wir waren ja die Sammlerinnen. Und heutzutage gibt es halt nichts mehr zu sammeln, außer Pokémon und Schnäppchen.
Unsere Konsumgesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen nicht nur das konsumieren oder kaufen, was sie zum Überleben benötigen, sondern auch die schönen Dinge des Lebens, die eigentlich vielleicht sogar überflüssigen Sachen, die dann womöglich ungenutzt herumstehen oder jedenfalls nur selten zum Einsatz kommen. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir etwas nicht kaufen? Welche Folgen hat der Verzicht? Lars Hofmann hat das an einem konkreten Beispiel durchgespielt. Er kauft keinen Milchaufschäumer.
Heute kaufe ich mir keinen Milchaufschäumer, obwohl ich meinen Kaffee dann mit kalter Milch und ohne Milchschaum trinken muss. Und ich bin nicht der Einzige, der darunter zu leiden hat. Zuerst fahre ich nicht mit dem Bus in die Stadt. Die Verkehrsbetriebe in Frankfurt bekommen keine 5,50 Euro für Hin- und Rückfahrt. Das Eis, das ich beim Einkaufsbummel nicht esse, und den Regenschirm, den ich mir wegen des plötzlichen Schauers nicht kaufe, rechne ich gar nicht erst mit. Der Milchaufschäumer soll 72 Euro kosten. Geld, das der Haushaltswarenladen in der Innenstadt nicht bekommt. Heißt aber auch, die Verkäuferin hat nichts zu tun, weil sie mich nicht beraten muss. Und dem Inhaber des Geschäftes fehlt Geld für ihren Lohn und für die ohnehin nicht zu knappe Ladenmiete. Das Problem geht aber weiter. Der Großhändler verkauft den Milchaufschäumer nicht an den Einzelhändler. Also muss ihn der Lkw-Fahrer auch nicht vom Lager in die Innenstadt bringen. Ganz zu schweigen davon, dass kein Lagerarbeiter den Karton mit dem Milchaufschäumer aus dem Regal im Lager holt und per Gabelstapler zum LKW bringt. Und schon davor muss der Milchaufschäumer nicht in einen Container verladen und auf dem Seeweg von China nach Rotterdam und von da zum Großhändler transportiert werden. Also keine Arbeit im Container-Umschlageterminal in Guangzhou, keine Arbeit für den Kapitän und seine Matrosen sowie Lkw-Fahrer oder Lokführer auf dem Weg vom Hafen zum Großhandelslager. Bevor der Milchaufschäumer aber nicht von Asien nach Europa transportiert worden ist, musste er erst gar nicht produziert werden. Zum Beispiel in einer der vielen Fabriken im chinesischen Perlflussdelta. Keine Arbeit an den Fließbändern, an denen der Milchaufschäumer zusammengesetzt werden sollte. Genauso in den Fabriken in China und anderswo in Asien, in denen die Plastikteile gefertigt werden, der Edelstahl in Form gebracht wird, der kleine Ventilator und der Motor im Inneren gebaut werden. Außerdem sind eigentlich Kabel und Stecker nötig, gegebenenfalls noch Metalle wie Kupfer. Beziehungsweise jetzt ist all das nicht nötig, weil ich den Milchaufschäumer ja nicht kaufe. Das bedeutet, am Ende leiden nicht nur Zulieferer, sondern auch noch Bergwerke und Rohstofflieferanten darunter, dass ich keinen Milchaufschäumer kaufe. Und all das wirkt sich dann wieder hier in Deutschland aus. Wenn keine Maschinen benötigt werden, den Milchaufschäumer und seine Einzelteile sowie die Verpackungen herzustellen, wenn keine Metalle gewonnen und verarbeitet werden, trifft das auch die Maschinenbauer in Deutschland. Denn sie produzieren ihre Maschinen vor allem für Fabriken im Ausland. Das hat nicht nur für die Unternehmen der Maschinenbauer und ihre Mitarbeiter Folgen, sondern auch wieder direkt für uns alle. Da ich keinen Milchaufschäumer kaufe, zahlt die Maschinenfabrik weniger Gewerbesteuer. Genauso wie der Großhändler, der den Milchaufschäumer nicht ausliefern musste, und der Haushaltswarenladen, der vergeblich auf mich gewartet hat. Von der Gewerbesteuer aber sind die Kommunen abhängig. Sie macht fast die Hälfte ihres Steueraufkommens aus. Und nicht zu vergessen, kein Milchaufschäumer, keine Mehrwertsteuer. Von den jährlich über 200 Milliarden Euro, die da zusammenkommen, profitieren vor allem Bund und Länder. Auf meine 11,49 Euro Mehrwertsteuer für meinen Milchaufschäumer müssen sie aber verzichten. Wenn ich mir all das anschaue, bekomme ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich den Milchaufschäumer für 72 Euro nicht gekauft habe. Aber gemessen am gesamten Umsatz des Einzelhandels sind das, nein, das ist so wenig gemessen an den rund 550 Milliarden Euro, die der Einzelhandel im vergangenen Jahr umgesetzt hat, dass mein Taschenrechner das gar nicht ausrechnen kann. Einen neuen Taschenrechner kaufe ich mir deshalb jetzt trotzdem nicht.
Nochmal gespart. Kein Milchaufschäumer, kein neuer Taschenrechner. Zählt das jetzt schon als Verzicht? HR2 Kultur der Tag. Darf es ein bisschen mehr sein? Konsum gegen die Krise. Manche Menschen haben im Lockdown die Erfahrung gemacht, dass sie eigentlich sowieso schon viel zu viele Dinge angehäuft haben, die sie gar nicht brauchen. Durchschnittlich besitzen wir 10.000 Gegenstände. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Wann hat das eigentlich angefangen, dass der Mensch weit über seine Grundbedürfnisse hinaus Zeug angehäuft hat? Wann hatte er die Möglichkeit dazu? Professor Werner Plumpe vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Also über den klassischen Konsum hinaus, jenseits vom Verbrauch von Lebensmitteln, Brennholz oder Kerzen, was man halt so benutzt hat, wann haben die Menschen vermehrt Besitz angehäuft?
Das ist eine Frage vor allen Dingen der Einkommen und der Vermögen, die man hat, um solche Dinge anzuhäufen. Reiche Leute dürften schon in der Antike und auch im Mittelalter über eine Vielzahl an Gütern verfügt haben. Nicht in der Fülle, die wir heute kennen, aber eine Vielzahl an Gütern, die zur Verfügung standen, vom mehr oder weniger aufwendig gestalteten Kleidungsstück über den Kunstgegenstand bis hin zu Möbeln und anderen Dingen. Für die große Masse der Bevölkerung geht man heute davon aus, dass so etwas wie eine Konsumrevolution seit dem 17., 18. Jahrhundert ausgehend von den Niederlanden dann vor allen Dingen in Großbritannien stattgefunden hat und sich von da peu à peu weltweit ausgebreitet hat. Seit dieser Zeit gibt es einen wachsenden Mittelstand, der über das Einkommen verfügt, sich Dinge zu leisten, die im alltäglichen Leben nicht unbedingt notwendig sind, auch wenn sie uns heute natürlich notwendig erscheinen. Also Porzellan, Teller und Besteck, Bilder an der Wand, Tischdecken, Vorhänge, alles, was man sich so vorstellen kann, das taucht als Phänomen des Massenkonsums, nicht des Elitenkonsums, sondern des Massenkonsums, eigentlich in großem Umfang im 18. Jahrhundert erst auf.
Die Lust auf Kaffee oder Tee, auf edle Stoffe oder feines Porzellan, das war ja auch ein Antrieb für die Wirtschaft.
Oh ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Man geht heute davon aus, von einer Verfleißigungsrevolution oder von einer Industrious Revolution deshalb zu sprechen, weil mit den wachsenden Konsumchancen viele Menschen gesagt haben, auch dann gehe ich noch ein bisschen länger arbeiten, dann verdiene ich etwas mehr. Und dann kann ich mir heute Abend nicht nur eine Tasse Tee, sondern auch einen Löffel Zucker in der Tasse Tee gönnen oder eine Zigarette. Oder ich kann Schokolade essen oder ich kann mir einen schönen Baumwollstoff kaufen. Und insofern gibt es zwischen den Konsumchancen, den Konsummöglichkeiten und dem individuellen Arbeitsverhalten eine enge Verbindung. Und diese enge Verbindung ist eben das Einkommen, das der Mensch durch Arbeit erzielen kann.
Und Verfleißigungsrevolution ist ja ein wunderbares Wort.
Ja, ja, in der Tat. Denn es deutet darauf hin, dass die meisten Menschen, die sich ja im Alltag in der Regel ganz vernünftig, pragmatisch verhalten, sagen, es lohnt sich ja nur zu arbeiten, wenn ich dafür in der einen oder anderen Weise auch einen wirklichen sinnvollen Gegenwert bekomme. Und wenn ich eigentlich nur so vor mich hin werkle und da kommt nicht viel bei raus, dann gibt es auch andere Dinge, die man machen kann. Aber wenn man feststellt, ich gehe arbeiten, ich verdiene damit Geld und dieses Geld kann ich benutzen, um Dinge zu tun, die mir selber, meiner Familie gut tun. Und dann macht man das auch.
Extravaganz und Luxus waren aber lange nicht nur verpönt, sondern sogar verboten. Was können Sie da für Beispiele nennen?
In der Tat, es gab, als die Konsumchancen anwuchsen in vielen europäischen Städten ist das, wie gesagt, im 17. und 18. Jahrhundert der Fall gewesen. Ja, auch sehr viele Menschen, die sich das eigentlich nicht leisten konnten, die das aber gesehen haben. Die sehen haben auch, das kann man haben, das kann man haben, diese bunten Bänder kann ich besitzen, den Tee, den Zucker, die Schokolade, das Rauchzeug oder das kann ich haben. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen naheliegenderweise versucht haben, da dran zu kommen. Das war nicht immer so, oder die Obrigkeit mutmaßte das. Das war nicht immer so, dass die Menschen dabei die Vernunft haben walten lassen, sondern der eine oder andere hat dann mehr ausgegeben, als er hatte, hat angefangen, Glücksspiel zu treiben, hat nicht gespart, hat sich verschuldet und. Und da hat die Obrigkeit sehr genaue Vorschriften erlassen, was geht, was nicht geht. Das nannte man damals Polizeiordnungen. Die haben in Frankfurt noch bis ins 18. Jahrhundert hinein bestanden und ganz genau vorgeschrieben, wer sich was leisten konnte und wer was konsumieren durfte und wer welche Stoffe verwenden durfte und welcher Aufwand bei einer Taufe, bei einer Hochzeit oder bei einer Beerdigung betrieben werden konnte. Und das ging in der Regel in die Richtung zu sagen, Leute, bitte nicht zu viel. Und wenn ihr etwas ausgibt, dann muss das eurem Stand entsprechen. Aber ihr dürft auf keinen Fall mehr konsumieren oder mehr Aufwand treiben, als es eurem Stand und eurem sozialen Ansehen entspricht.
Also da musste man innerhalb seiner Gruppe praktisch bleiben, genau. Und durfte nicht mehr zeigen, nicht mehr
genau,
anhäufen.
Genau, und selbst wenn man reich war, wenn man ein bedeutendes Vermögen oder Einkommen hatte, wenn man in Frankfurt etwa, das gab 7 Stände in der Stadt, wenn man zu einer dieser Gruppen gehört hatte, dann war genau vorgeschrieben, das darf man nicht, dass sich da die Menschen im Laufe der Zeit immer weniger dran gehalten haben, das ist ganz klar. Zumal, wenn man das Geld hatte, um sich Dinge zu leisten, um sein Leben dann anders zu gestalten, anders zu führen, wenn man sich etwa aufwendigere Kleidung leisten konnte, dann hat man natürlich versucht, diese Verbote zu umgehen. Und irgendwann wurde klar, dass diese Verbote und diese Regeln letztlich für die Wirtschaft auch nicht so gut sind. Und dann sind sie im Laufe des 18. Jahrhunderts peu à peu aufgegeben worden.
Wenn wir an Massenkonsum denken, dann denken wir immer so an die Nachkriegszeit. Ja. Da müssen wir unbedingt drauf gucken. Das war ja eine Zeit, wo man die Entbehrungen hinter sich lassen wollte und einfach in vollen Zügen leben. Wie hat sich das ausgewirkt?
Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu begreifen, dass die Welt bis in die 50er Jahre hinein, auch bei all den Dingen, die ich angesprochen habe, für das ältere Konsumieren immer noch eine Knappheitswelt war. Alle Menschen kannten Knappheitsphänomene, die wussten, dass das Geld kaum reichte, um bis zum Monatsende durchzukommen, dass mit dem großen Essen, mit dem Aufwand wenig zu machen war. Und dann kamen noch die Kriege und ihre Folgen hinzu. Der Zweite Weltkrieg war ja verheerend für die Bevölkerung. In der Nachkriegszeit herrschte Kalorienniveau von 1.100 Kalorien, die offiziell zugeteilt worden sind. Und das war nicht mal immer der Fall, dass man die bekam. Also Übergewicht war da kein Massenphänomen, überhaupt nicht. Und als sich die Verhältnisse in den 50er Jahren dann ein wenig beruhigt haben und der Wirtschaftsaufschwung begann, war das für viele Menschen natürlich auch die Möglichkeit, diese Welt der Knappheit, die man ja immer abgelehnt hatte, diese Welt der Enge, der Beschränkungen, des Hungers hinter sich zu lassen. Und von da sind die neuen Konsumchancen dann begierig aufgegriffen worden. Und in dem Zusammenhang spielt wieder die Industrious Revolution, die Verfleißigung, eine Rolle. Die Menschen waren sehr bereit zu arbeiten, auch lang zu arbeiten in den 50er Jahren. Wenn sie dann das Geld bekamen, um sich ein Motorrad zu leisten oder um sich im Haus oder in der Familie besser einrichten zu können, sich ein bisschen mehr Essen leisten zu können, um später dann auch in die Ferien, in den Urlaub zu fahren. Also das ist ganz wichtig. Mhm. Die 50er Jahre sind deshalb eine Wasserscheide, weil es jetzt wirklich das erste Mal möglich wird, dass Massenkonsum im Wortsinne entsteht. Das ist wirklich etwas ganz Neues und begrüßt worden, ganz, ganz klar.
Also die kleinen Leute konnten sich dann eben auch sehr viel leisten, was vorher gar nicht denkbar war.
So ist das, genau. Da gibt es dann sehr viele neue Güter, die da sind. Und es gibt neue Formen, in denen die Güter präsentiert werden. Da entstehen die Supermärkte, da entsteht die Selbstbedienung. Da kommt dann auch die Werbung auf, weil die Menschen ja mehr Geld verdienen, etwas weniger Zeit für ihre Arbeit im Laufe der Zeit verwenden müssen. Und dann fängt man an, die Menschen zu bewerben und sagt, kauf doch dieses Hemd, das ist ganz besonders toll. Oder diese Zigarette verleiht den Flair der großen, weiten Welt. Das ergänzt sich gegenseitig. Die Menschen machen die Erfahrung, mit höheren Einkommen können wir mehr konsumieren, können uns mehr darstellen, können auch ein besseres Leben führen. Und auf der anderen Seite merkt die Wirtschaft, na ja, dass die Leute so viel kaufen und konsumieren, das ist ja auch ein Anreiz für uns zu produzieren. Das trägt sich gegenseitig, denn da liegt ja eine Logik des Massenkonsums drin, dass er nur funktioniert, wenn in großen Serien produziert wird, wodurch das einzelne Gut dann wiederum so billig wird, dass es für den Massenkonsum zur Verfügung steht.
Das war die Nachkriegszeit. Jetzt sind wir mittendrin im Krieg gegen Corona und das ist verbunden in diesem Fall mit einer Phase der Konsumabstinenz.
Ja.
Wenn Sie an so eine kollektive Verunsicherung, wie wir sie jetzt gerade haben, denken, wenn Sie da in die Geschichte schauen, gab es sowas schon mal?
oh ja, dass die Möglichkeiten für Massenkonsum sehr stark eingeschränkt werden. Das gab es in der Tat während beider Kriege vor allen Dingen, weil da dort eine große Anzahl der Güter, die zur Verfügung standen, eben für den zivilen Konsum nicht da waren. Da musste man sich einschränken. Da gab es Marken, da wurde zugeteilt. Das war für viele Menschen eine richtig schlimme Erfahrung. Jetzt ist es ja eine andere Erfahrung. Die Güter und die Dienstleistungen sind ja da, nur darf man im öffentlichen Raum sie nicht nachfragen, weil der öffentliche Raum eben der Ort ist, in dem man sich infizieren kann. Das führt dazu, dass für viele Menschen ein bisschen die komische Situation entsteht. Die Läden sind voll und überall könnte man konsumieren. Aber im Grunde genommen ist der Konsumakt selber, nämlich das in die Stadt gehen und mit anderen Menschen schauen, auswählen, etwas, was nicht möglich ist. Insofern unterscheidet sich unser heutiger Konsumverzicht von dem, den wir historisch hatten, schon sehr. Er folgt ja nicht der Knappheit der Güter, sondern, wenn man so will, der Knappheit der Möglichkeiten, das zu machen. Was nebenher dazu führt, dass die, die auf den öffentlichen Marktplatz nicht angewiesen sind, die Internethändler, im Moment ein ganz gutes Geschäft machen.
Nicht mehr besitzen als der Nachbar bzw. als die anderen im selben Stand, dass das eine befriedende Komponente hat, das hat man lange schon gewusst. Professor Werner Plumpe, danke für den erhellenden Blick in die Konsumgeschichte. Wenn man shoppen geht, dann findet man im Vorbeigehen meist noch Dinge, bei denen sich spontaner Besitzwunsch einstellt. Anke Engelke hat das in einem Baumarkt-Sketch wunderbar auf den Punkt gebracht.
Oh, der Topf passt farblich super zu diesen neuen Sitzpolstern.
Schatz, wir haben doch noch nicht mal Gartenmöbel.
Frank, schau mal bitte hier, die Sitzmöbel passen wunderbar zu den Polstern. Und der Herr hier hat gesagt, wir können die Möbel direkt mitnehmen.
Das passt doch alles gar nicht auf unsere kleine Terrasse.
Ach, die können wir doch locker um 5 Quadratmeter erweitern.
Ja, wenn wir die Garage abreißen würden.
Das ist eine gute Idee.
Und wo sollen wir dann bitte schön unser Auto drin parken?
Wir hätten vor dem Haus doch sogar noch Platz für eine schöne Doppelgarage.
Da wird sich unser Tommy aber freuen, wenn wir über seinem Sandkasten eine Garage bauen.
Ach ja, der kriegt eine Tüte Bonbons und gut ist. Moment, hier, die Blume noch. Obwohl, eigentlich haben wir echt schon genug Grünzeugs, oder?
Schatz, das habe ich von Anfang an gesagt.
Ja gut, dann brauche ich die Blume nicht. Aber wenn ich die nicht kaufe, dann brauche ich den ganzen Rest hier eigentlich auch nicht mehr.
Bis auf die Axt. Die ist für mich.
Mann, du kaufst vielleicht immer einen Scheiß.
HR2 Kultur der Tag. Wir haben es gehört, nicht erst in den Wirtschaftswunderjahren wurde freudig konsumiert. Schon lange vorher haben Menschen weit mehr angehäuft, als sie zum reinen Überleben brauchten. Heutzutage ist es übers Internet noch leichter, an alles Mögliche ranzukommen. Man muss nicht mal das Haus verlassen. Was wir im Netz bestellen, kommt oft sogar ohne Lieferpreis direkt zu uns nach Hause. Aber unter den Digital Natives gibt es viele, die festgestellt haben, dass sie weitaus weniger brauchen, als die Werbung ihnen suggeriert. Dass sie sich besser fühlen, verantwortungsvoller, wenn sie sehr bewusst konsumieren. Wie Janika Kämmerling, die sich ganz an dem Song des irischen Liedermachers Peter Doran orientiert. Every little thing you need, that you think you need, jede kleine Sache, von der du glaubst, dass du sie brauchst. Ich wette, du kommst ohne sie aus.
Every little thing you think that you need, every little thing you think that you need, every little thing that's just feeding your greed, oh I bet that you'd be fine without it.
13 Umzugskartons, das ist mein ganzer Besitz. Seit mehreren Jahren lebe ich einen minimalistischen Lebensstil. Für mich bedeutet das, ich habe nur, was ich wirklich mag oder brauche.
Every little thing that you gotta have. Every little thing that you.
Egal ob Kleidung, Küchenutensilien oder Möbel, alles, was ich besitze, ist entweder ein Werkzeug, das mein Leben bereichert, oder es spricht mich ästhetisch an. Im besten Falle sogar beides. Mein Mantra, das ich sowohl auf Gegenstände als auch zwischenmenschliche Beziehungen anwende, lautet deshalb: Bringt dieses Ding einen Mehrwert in mein Leben? Ist die Antwort nein, wird aussortiert. Die Trinkflasche ist zwar relativ neu, aber sie läuft aus. Blöd. Also weg damit. Die einseitige Freundschaft, die nur existiert, weil ich mich melde, war dann vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. In Zukunft werde ich mich auf die Freunde konzentrieren, die sich auch um mich bemühen. Im Alltag lässt sich mein Mehrwertsgebot zum Beispiel so umsetzen. Zum Geburtstag wünsche ich mir Events anstelle von liebgemeinten materiellen Geschenken. Die gefallen mir häufig ohnehin nicht und so erspare ich mir und meinen Gästen den peinlichen Moment, in dem ich mich artig bedanke, ohne es wirklich so zu meinen. Und wenn ich auf Instagram Werbung für einen coolen neuen Rucksack bekomme, öffne ich nicht den Link, um ihn zu bestellen, sondern mache mir ein Lesezeichen und prüfe zu Hause, ob die Rucksäcke, die ich schon habe, mir noch einen Mehrwert bieten. Ich habe auch aufgehört, Materielles mit Gefühlen aufzuladen. Geht der Bluetooth-Speaker, dessen Design ich mag und den mir mein Freund vor vielen Jahren nach langer Recherche geschenkt hat, kaputt, ist das einfach nur eine Tatsache. Kein Herzschmerz, keine Panik. Vielleicht kann ich ihn reparieren lassen, falls nicht, finde ich einen neuen. Every little thing that sparkles and shines. Every little thing that sparkles and shines. Seit ich so lebe, fühle ich mich unendlich frei, ruhig und zufrieden. Wenig zu besitzen hat aber noch einen großen Vorteil. Ich verbrauche weniger Ressourcen. Und das ist enorm wichtig, wenn ich meine Umwelt schützen will. Die Rechnung ist denkbar einfach. Je weniger ich habe, desto weniger fehlt es an anderer Stelle. Dass jetzt nach dem Lockdown in vielen Ländern der Konsum angekurbelt wird, macht mir deshalb eher ein mulmiges Gefühl. Und trotzdem bin auch ich, als es endlich wieder ging, durch Klamottenläden geschlendert und habe in meinen liebsten Webshops nach neuen Einrichtungsgegenständen geschaut. 10 Wochen Homeoffice, die immer gleichen Gegenstände, Menschen, Tage, das macht so Lust auf Neues. Ich will mir Konsum nicht verbieten, denn mich in meiner Kleidung und meinem Zuhause wohlzufühlen ist mir wichtig. Gekauft habe ich aber nur, was die Mehrwertsanalyse überstanden hat. Eine neue Jeans für eine alte kaputte, ein neues T-Shirt, denn ich hatte nur 3 und das hat dann doch nicht ganz gereicht. Ich habe mit dem minimalistischen Lebensstil eine gute Möglichkeit gefunden, zwar weniger, dafür aber erfolgreicher zu konsumieren. Ich suche länger und warte ab, bis ich mich zum Kauf entscheide. Bereue meine Kaufentscheidung aber so gut wie nie. Und ich kaufe nur, was ökologisch gut und fair produziert wurde. Die höheren Preise zahle ich gerne und ohne Probleme. Auch das ist ein großer Vorteil von Minimalismus. Ich gebe viel seltener Geld aus und kann mir größere Investitionen gut leisten. Konsum ist wichtig für das eigene Wohlbefinden und die Wirtschaft. Deshalb sollten wir nicht damit aufhören. Aber wir sollten bewusst entscheiden, mit welchen Gegenständen, Lebensmitteln und Menschen wir uns umgeben. Denn, zumindest ist das meine Erfahrung, das Sprichwort weniger ist mehr stimmt. Und vielleicht bleibt dann für nachfolgende Generationen auch noch etwas übrig.
You'll be fine without it. Es geht auch mit deutlich weniger. Aber wir haben ja getitelt, darf's ein bisschen mehr sein? Konsum gegen die Krise. Vielleicht kann uns Tom Krebs da weiterhelfen. Er ist Professor für VWL, Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Uni Mannheim. Schönen guten Abend, Herr Krebs. Herr Krebs, sind Sie da?
Ja, ich bin da.
Schönen guten Abend, wunderbar.
Hallo, guten Abend.
Wir sind gerade in einer zwiespältigen Situation. Einerseits ist uns klar, dass es unserem Planeten nicht gut tut, wenn wir immer mehr Ressourcen verbrauchen, dass uns das Wachstumsdiktat in eine Sackgasse führt. Andererseits hat uns der Lockdown ja eine noch nie dagewesene Krise beschert, die unsere Wirtschaft bedroht. Ein angekurbelter Konsum könnte zumindest kurzfristig helfen. Wie kriegt man das sinnvoll zusammen?
Naja, es muss ja nicht unbedingt weniger Konsum sein, sondern es geht mehr darum, einen anderen Konsum und einen ökologisch nachhaltigen Konsum zu stimulieren. Das muss auch eben nicht immer nur Shopping sein. Konsum ist ja sehr vieles. Lassen Sie mich das an einem Beispiel vielleicht festmachen. Im Verkehrsbereich wissen wir, dass wir eigentlich weg müssen vom Auto mit Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto. Und Sie hatten ja schon die Kaufprämie für Elektroautos angesprochen in der Sendung. Aber die halte ich gar nicht für so wichtig. Viel wichtiger ist, wenn wir also diesen Shift durchführen möchten, weg vom Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität. Viel wichtiger sind da die Investitionen in die Ladeinfrastruktur und auch die Investitionen in die Menschen. Es müssen ja Fachkräfte umgeschult werden in der Automobilbranche. Und all das ist eigentlich richtig, war schon richtig vor der Krise, ist richtig in der Krise. Aber die Krise ist eigentlich eine Chance, diese notwendigen Investitionen in Anlagen, aber auch in die Menschen, durchzuführen. Als Ökonom würde ich sagen, die Opportunitätskosten klimafreundlicher Investitionen sind in der Krise niedrig. Also die Krise ist eigentlich die Zeit zu investieren, um dann auch wirklich zukünftig Konsum zu ermöglichen, der ökologisch nachhaltig ist, aber nicht unbedingt weniger.
Ein Bereich, in dem dringender Investitionsbedarf besteht, und das haben wir gerade in dieser Krise deutlich vor Augen geführt bekommen, ist die Pflege. Die Krankenhäuser wieder zu Orten zu machen, wo es ausschließlich ums Gesundwerden und nicht um Profit geht, das wäre ja zum Beispiel gut investiertes Geld. Davon ist aber nicht die Rede, oder?
Ja, leider nicht. Das ist ein sehr guter Punkt. Eigentlich sollten wir viel mehr auch im Rahmen des Konjunkturpakets viel mehr darüber reden, dass wir auch mehr in das Gesundheitswesen und die Gesundheitsvorsorge investieren sollten. Das ist ja auch eine Art des Konsums und sicherlich wichtig für die Lebensqualität der Menschen. Und auch da brauchten wir viel mehr Personal und mehr Pflegerinnen und Pfleger. Und die würden wir zum Beispiel bekommen, indem wir bessere Gehälter bezahlen. Und das könnte auch der Staat, der wenigstens bei den Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft, könnte direkt ja die Gehälter erhöht werden. Und das würde übrigens auch kurzfristig den Konsum ankurbeln, aber auch langfristig, und das ist eigentlich der wichtige Punkt, langfristig sinnvoll sein. Insofern hätte man da eigentlich eine Win-Win-Situation. Leider reden wir zurzeit etwas weniger darüber.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Es fallen einem ja auch spontan noch ganz viele weitere gute Bereiche ein. Wenn man allein nur in den Bildungsbereich guckt, da sind wir ja eigentlich auch auf einer Riesenbaustelle.
Auch da sind wir auf einer Baustelle, genau. Und auch vor der Krise war uns das schon bewusst. Und auch da würde ich sagen, in der Krise sollten wir eigentlich dort nochmal zusätzliche Gelder zur Verfügung stellen für Erzieherinnen und Erzieher. Und auch dort ist wieder das Gehalt eine wichtige Komponente, um einfach das Personal gewinnen zu können. Aus der makroökonomischen Perspektive müssen wir eigentlich mehr Personal im Gesundheitsbereich und im Bereich der frühkindlichen Bildung haben und weniger Personal eigentlich in der Automobilbranche. Also diesen Shift müssen wir sowieso hinkriegen, also diesen Strukturwandel. Das ist auch eine Art des Strukturwandels, dass wir mittelfristig und langfristig mehr Personal und besser gut ausgebildetes und gut bezahltes Personal im Gesundheitswesen haben und im Bildungsbereich. Und wieder ist die Krise eigentlich die Chance, jetzt das durchzuführen, weil viele Menschen sind in Kurzarbeit. Dort können Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden. Jetzt wird eine neue Kohorte von Schulabgängern auf den Arbeitsmarkt strömen. Und dort sollte der Staat sich eigentlich sehr stark engagieren, die Ausbildungsplätze für die Erzieherinnen und Erzieher und auch für die Pflegerinnen und Pfleger besonders attraktiv zu machen.
Ja, aber sehen Sie denn da genügend Anreize in dem verabschiedeten Konjunkturpaket?
Ja, das sehe ich etwas zwiespältig. Also das Konjunkturpaket wird ja hauptsächlich besprochen als ein Konsumpaket. Und der Wumms, und Sie haben schon in der Sendung die zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer angesprochen und andere Konsummaßnahmen. Das Konjunkturpaket beinhaltet aber auch Investitionsmaßnahmen. Aber die Finanzmittel, die bereitgestellt wurden für Investitionsmaßnahmen, sind ungefähr nur ein Drittel, also ein Drittel für Konsummaßnahmen, ein Drittel für Investitionsmaßnahmen. Insofern ist es kein Investitionspaket. Ich sollte aber sagen, fairerweise, dass es eigentlich, dass dieses Konjunkturpaket beinhaltet 30 Einzelmaßnahmen, die investiven Charakter haben. Also auch das, was ich gerade erwähnt habe, zusätzliche Zuschüsse für die Ausbildung von Erzieherinnen, zusätzliche Mittel für die digitale Infrastruktur in den Schulen, all das ist enthalten in diesem Konjunkturpaket. Es wird nur leider nicht drüber gesprochen. Und insofern nimmt man auch so ein bisschen die Wirkung natürlich. Es ist ja auch eine kommunikative Aufgabe, ein solches Paket der Öffentlichkeit darzustellen.
Ja, also da sind Ansätze vorhanden, die Hoffnung geben. Ja. Wir haben ja gerade von jungen Leuten gehört, die eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Weg vom Konsum, hin mehr auch zum Teilen, zu Nachhaltigkeit. Die Sharing Economy ist aber auch sehr in der Krise durch Corona. Zum Beispiel die Umsätze beim Carsharing sind extrem zurückgegangen. Gemeinschaftlich genutzte Büroflächen waren kaum gefragt. Vermietung von Maschinen war zwischenzeitlich noch nicht mal erlaubt. Glauben Sie, dieser Bereich erholt sich wieder?
Diese Bereiche werden sich teilweise erholen, aber natürlich, ich glaube auch, diese Krise wird eine dauerhafte Wirkung haben. Sie wird einfach den Konsum verändern. Gewisse Bereiche werden kleiner sein, auch nach der Krise, und gewisse Bereiche werden stärker wachsen und damit also auch wichtiger sein. Insofern, aber das muss ja an sich auch nicht schlimm sein. Das kann ja auch nur sehr gut sein. Und insofern kann das dann auch langfristig zu qualitativ hochwertigeren Konsum und auch eigentlich zur besseren Lebensqualität beisteuern. Wichtig ist natürlich nur, dass wir die Beschäftigten, die Menschen nicht im Regen stehen lassen. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir diese Kurzarbeitergeld haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dieses Kurzarbeitergeld kombinieren mit Weiterbildung, Umschulung. Denn sonst haben wir nichts davon, wenn wir nur Konsumverzicht predigen und dann plötzlich 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland haben.
Ja, wir brauchen ja auch Leute, die Geld verdienen, die Steuern zahlen und die eben auch Geld haben, um sich etwas leisten zu können.
Ja. Aber wie gesagt, sie müssen ja nicht alle im Shoppingbereich und in den anderen Bereichen tätig sein. Diese gewisse Bereiche werden vielleicht kleiner werden, das ist sicherlich. Und natürlich offensichtlich wird der Onlinehandel sich, das wurde ja auch schon angesprochen, stärker expandieren.
Vielen Dank, Herr Krebs. Wir sind leider am Ende unserer Sendung, aber ich denke, Sie haben die richtigen Punkte angesprochen. Darf es ein bisschen mehr sein? Konsum gegen die Krise. Da müssen wir Sinn und Verstand walten lassen, damit uns der Massenkonsum nicht gleich in die nächste Krise stürzt. Das war HR2 Kultur der Tag. Sie finden uns auf der Homepage von HR2 und da finden Sie auch den Link, der Ihnen jetzt gleich weiterhilft. Denn jetzt heißt es hier bei uns Bühne frei für Stage at 7 mit einem Kammerkonzert. Und das können Sie eben im Video-Livestream verfolgen auf hr2.de. Mein Name ist Doris Renk. Viel Vergnügen, schönen Abend.